jeder fängt mal klein an. Jeder in seinem ersten Schritt ins neue Leben hinein, manchmal noch wackelig und ein bisschen unbeholfen und dankbar für die gut gepolsterten Babywindeln, die es gibt. Also man muss einfach mal bescheiden loslegen, aber dann geht's auch los. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können an Ihre ersten Schritte. Also wenn nicht, dann wäre es richtig wirklich mal Zeit, hier in der Eltern-Kind-Gruppe Zwergentreff einzusteigen als Mitarbeiter. Da kann man sowas fast wöchentlich beobachten, wie so die kleinen Zwerge so langsam die ersten Schritte gehen, noch festhalten und dann wieder umplumpsen und sowas. Also richtig aufschlussreich, was sich hier im Zwergentreff abspielt. Bei mir damals war das so, also so hat man es mir erzählt, dass ich gehen kann, laufen kann, verdanke ich eigentlich nur diesen Salzstängelchen. Also ohne die würde ich heute noch auf allen Vieren durch die Gegend marschieren, also krabbeln wahrscheinlich. Es war dann mal so, ich habe mir beide Hände voller Salzstängelchen gepackt und ich wollte nicht loslassen. Und wer nicht was loslassen will, der muss halt freihändig dann gehen. Und so kam es halt, ja. Also wer nicht loslassen will, der lernt laufen, so ungefähr. Aber inzwischen geht's auch schon ohne. Ich habe es probiert und habe dann meine Erfahrungen machen können damit. Aber mit kleinen ersten Schritten geht's dann halt los. Im letzten Gottesdienst vor einer Woche, da haben wir uns ja mit der Biografie von Saulus ein bisschen beschäftigt und ein Ereignis herausgepackt, wo wir sagten, das ist so, was der erlebt hat, wie eine Geburt. Also so das erste Mal das Licht der Welt erblicken. Und nicht umsonst spricht man ja auch davon, dass dieser Mensch wiedergeboren wird. Damals vor Damaskus war das Leben von dem Saulus völlig auf den Kopf gestellt. Der war aus den Angeln gehoben worden und der ist Jesus begegnet. Und hat gemerkt, boah, das, was bisher Sache war, das geht nicht mehr. Ich muss ein neues Leben führen, neue Grundlage für mein Leben schaffen, neue Perspektive gewinnen, neues Ziel vor Augen haben. Ich möchte den Heiligen Geist haben, so quasi als Lebensatem. Ich kann nur noch mit Gott. Der ist mein Retter und jetzt auf dieser neuen Grundlage, da muss es vorwärts gehen. Neu geboren. Schon eine starke Herausforderung hier. In dieser Verbindung mit Jesus dann auch Erfahrungen zu machen. Und jetzt werden wir heute mal betrachten, wie diese ersten Schritte von diesem Saulus ausgesehen haben. Und vielleicht ist es bei Ihnen genauso, dass Sie den Eindruck haben, ich bin noch nicht so lange dabei, irgendwie vielleicht festgefahren in meiner Beziehung zu Jesus. Da geht's nicht für mich nicht mehr voran. Da wäre vielleicht sogar das eine oder andere Hilfsmittel dabei heute, um voranzukommen, um Schritte zu gehen, erste Schritte überhaupt in dieser Beziehung zu Jesus oder vielleicht erste Schritte nach einer längeren Zeit der Stagnation. Und da kann uns der Saulus bestimmt das eine oder andere hilfreich aus seiner eigenen Erfahrung weitergeben können. Bei ihm war es so, das alte Leben war in den Grundfesten erschüttert, aber im Neuen konnte er noch keine Erfahrungen machen. Und trotzdem geht er diese ersten Schritte wackelig und manchmal zögernd und manchmal auf die Nase gefallen, aber er geht vorwärts. Und jetzt blenden wir uns mal ein in ein Ereignis von Saulus, wie bei ihm diese ersten Schritte ausgesehen haben. Und das war nach meinem Dafürhalten äußerst spannend. Sie können es hier vorne mitlesen oder auf diesen Gottesdienst-Infoblättern auf der Rückseite. Ich lese es Ihnen aber auch mal vor. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Das war ja für ihn jetzt gerade so der Wendepunkt seines Lebens in dieser Stadt. Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Alle, die ihn hörten, wunderten sich, ist das nicht derselbe Mann, der die Anhänger von Jesus in Jerusalem so hart verfolgt hat? Fragten sie. War er nicht gekommen, um sie auch hier in Fesseln zu legen und vor die obersten Priester zu führen? Doch Saulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden, weil er bewies, dass Jesus der Christus ist. Nachdem einige Zeit vergangen war, beschlossen die führenden Männer des jüdischen Volkes, ihn zu töten. Saulus erfuhr davon und wusste, dass man ihm Tag und Nacht am Stadttor auflauerte, um ihn umzubringen. Deshalb ließen ihn einige der Gläubigen nachts in einem großen Korb durch eine Öffnung in der Stadtmauer hinab. Als Saulus wieder in Jerusalem eintraf, versuchte er, sich mit den Gläubigen dort in Verbindung zu setzen. Aber alle hatten Angst vor ihm, denn sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehörte. Doch schließlich führte Barnabas ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er berichtete ihnen, was der Herr zu ihm gesagt hatte und wie mutig Saulus in Damaskus im Namen von Jesus gesprochen hatte. Daraufhin nahmen die Apostel Saulus in der Gemeinde auf. Er blieb bei ihnen in Jerusalem und fuhr fort, unerschrocken im Namen des Herrn zu predigen. Dabei wandte er sich auch an die griechisch sprechenden Juden, doch diese schmiedeten Pläne, ihn zu töten. Als die Gläubigen davon erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea in Sicherheit und schickten ihn von dort weiter in seine Heimatstadt Tarsus. In der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Soweit dieser biblische Bericht von den ersten Schritten, die Saulus hier ging, in seinem ganz jungen Leben als Christ. Wir müssen uns das mal vor Augen führen, was das für eine Situation war für ihn. Das ist also wirklich sehr, sehr schwierig und sehr spannend hier. Saulus war ja ein ambitionierter jüdischer Theologe und verfolgte diese eine Mission, diese vermeintliche christliche Sekte auszulöschen, den Christen das Handwerk zu legen. Das war seine Bestimmung. Und dabei schreckte er auch vor Gewalt nicht zurück. Aber nun jetzt, nach dieser Bekehrung, ist er ja selber einer von denen, die er gerade zuvor noch verfolgt hat. Eine vollkommene 180-Grad-Wende. Aber sofort nach dieser Bekehrung sucht Saulus jetzt in der Synagoge von Damaskus die jüdische Versammlung auf. Also gerade das Umfeld, aus dem er jetzt gerade raus war. Dort sollte er wieder sein. Aber nun ist er nicht mehr dieser feurige und entschlossene Frontmann dieser jüdischen Gemeinde, sondern er wird als Überläufer identifiziert. Er hat die Seiten gewechselt, das Lager verlassen. Der kocht mit fremdem Feuer. Und jetzt gibt es natürlich hitzige Debatten. Wie kommt der bloß da drauf? Und jetzt versucht Saulus hier, seine früheren jüdischen Glaubensgenossen davon zu überzeugen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er vorher und die ganze jüdische Gemeinde einem Irrglauben aufgesessen sind, als sie Jesus umgebracht haben. Der lebt. Und jetzt vertritt Saulus genau die Lehre, die er vor kurzem noch massiv und gewaltsam bekämpfte. In der Synagoge ist damals natürlich eine Bombe eingeschlagen. Das war unfassbar, dass der jetzt umgedreht wurde. Vom Vorkämpfer und Musterjuden wird der Saulus auf einmal zum Feindbild, zum Geächteten und befindet sich fortan in akuter Lebensgefahr. Wir müssen diesem Vorgehen ein bisschen nachdenken. Warum ist es so wichtig, hier bei seinen ersten Schritten ins kalte Wasser zu springen? Und sich als Christ auch in einer Öffentlichkeit zu outen und nicht hinterm Berg zu halten, was mit mir geschehen ist. Das ist zunächst einmal dieser starke Kontrast, der den Leuten um Saulus herum natürlich aufgefallen ist. Er hat einen ganz entscheidenden Schritt über eine Linie gewagt. Aber er weiß noch genau, wie es vorher ausgesehen hat in seinem Leben. Er hat diesen ganz starken Kontrast am eigenen Leib vor kurzem erst mitgekriegt. Aber mit zunehmendem Abstand, so ist die Erfahrung von vielen von euch wahrscheinlich, mit zunehmendem Abstand verblasst dieses Ereignis immer mehr. Man weiß gar nicht mehr, was da früher alles los war. Aber an dieser anfänglichen Phase ist alles noch so frisch vor Augen. Und da braucht es auch noch gar keine großen Argumente oder theologische Klimmzüge. Da braucht es noch kein Wissen über biblische Zusammenhänge. Da reicht einfach zu wissen, früher war so, aber jetzt gilt was anderes. Jetzt habe ich Jesus erlebt und kann sagen, jawohl, Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Mein Tröster und Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Ich hatte das vorher nicht. Vorher war mein Leben irgendwie so sinnlos. Ich konnte einfach keine Perspektive gewinnen. Was soll ich eigentlich in diesen Jahren hier auf der Erde? Aber mit Jesus ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich weiß, wozu ich da bin. Oder vorher war mir relativ gleichgültig, was in meinem Leben geschieht und was ich daraus mache. Aber auf einmal, Kontrast, auf einmal habe ich entdeckt, dass ich wertvoll bin, von Gott unendlich geliebt. Vorher war ich immer auf der Suche nach so einem neuen Kick. Es musste immer was Stärkeres her, immer eine neue Dröhnung. Aber jetzt, ich habe Jesus gefunden. Und ich bin so dankbar dafür, so zufrieden, weil er meinem Leben eben Frieden gegeben hat. Vorher hatte ich immer Angst, was Entscheidendes zu verpassen, war immer ruhelos und umhergetrieben. Aber auf einmal, ich kann das Leben genießen, im Jetzt leben. Ich habe entdeckt, dass es viel mehr gibt als nur diese paar Jahre hier auf der Erde. Ich habe den Himmel vor Augen, vorher. Aber jetzt dieser Kontrast. Das muss nicht alles 100% theologisch reflektiert sein und mit 1000 Bibelstellen abgesichert. Mein Leben spricht hier Zeugnis von dem, was Jesus getan hat. Das hinterlässt natürlich auch bei denen, die diese neuen Christen schon länger kennen, Eindruck. Denn die wissen ja genauso, wie ich vorher drauf war, was mir vorher wichtig war, wonach ich mein Leben vorher ausgerichtet habe. Und die sehen natürlich auch, dass jetzt so ein scharfer Kontrast mein Leben ausmacht, sich verändert hat, ich umgedreht wurde. Nicht, dass diese Leute das automatisch auch gut finden würden, was da jetzt bei mir passiert. Aber sie merken, dass hier mehr dahinter steckt als nur eine vorübergehende Laune, die irgendwann halt auch mal wieder zu Ende geht. Da ist das Leben auf eine neue Grundlage gestellt worden. Saulus damals musste sofort, sobald er Christ geworden war, massivsten Widerstand aushalten. Und er stand bereits als junger Christ mit seinen ersten Schritten, die er in dem Glauben überhaupt erst mal gehen konnte, sofort hart im Wind und wurde niemals, weder von den Christen noch von Gott selber, jemals in Watte gepackt. Der wusste, was das heißt, als Christ Position zu beziehen. Das Zweite, was dafür spricht, hier schwimmen zu lernen, indem man ins Wasser springt, ist, dass ich die richtigen Argumente lerne. Dieser Widerstand hat Saulus nun angetrieben, seine neue Haltung, die er ja hatte, auch nun jetzt richtig mit Argumenten zu unterfüttern. Da zu überlegen, ja, warum passiert das gerade so bei mir? Was macht denn dieser Friede Gottes aus? Was hat sich denn nun verändert? Ich war ja vorher schon als Jude immer in Verbindung mit Gott, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber warum jetzt Jesus, mein Retter, Gottes Sohn? Da hat sich seine theologische Position durch diesen Widerstand kräftig geschärft. In diesen ganzen Debatten wurde er zur Klarheit geführt. Sein bisheriges Wissen von seinem Theologiestudium, der hat ja eine Koryphäe als Dozent gehabt, hat er ganz neu reflektiert, vieles über Bord geworfen, kritisch hinterfragt und er wurde ganz neu in seiner theologischen Haltung neu verkabelt. Durch dieses offensive Auftreten von Saulus, da kam er gar nicht mal in Gefahr, zu einem bloßen Konsumchristen zu werden, der immer nur Ansprüche hat und gefüttert werden will. Auf eigenen Füßen stehen. Gehen. Das verstehe ich schon. Wer nicht in dieser Herausforderung steht, nicht in dieser Konfrontation sein Leben als Christ führt, der braucht kein Bibel-dich-fit. Wer nicht in dieser Konfrontation mit den Andersdenkenden sein Leben führt, für den reicht alle 2 Wochen mal Gottesdienst, um seine religiösen Gefühle wieder aufzufrischen. Aber wer so lebt, der möge sich auch bitte nicht beschweren, dass er im Glauben nichts erlebt, nicht vorankommt, das Bibellesen so langweilig ist und ihm die Gemeinde nichts bringt, dann schon konsequent. Durch dieses Leben im Widerstand wurde Saulus hieß er, mit ganz neuer Kraft beschenkt. Der wurde stärker dadurch. Dieses Segeln gegen den Wind führt bei Saulus dazu, dass er immer kräftiger wird, so wird es beschrieben hier, in seinem Auftreten. Der konnte stärker Position beziehen, immer sicherer argumentieren. Er wurde immer mutiger, seinen Glauben nun auch zu begründen und immer fester in seiner Überzeugung. Dieser Widerstand hilft ihm jetzt dazu, tiefe und feste Wurzeln zu bilden, die selbst noch in Krisenzeiten und Dürreperioden ans Wasser gelangen, ihn versorgen können. Der Widerstand macht es aus. Deswegen nicht untertauchen als Christ, nicht erstmal gucken und im eigenen Saft schmoren, raus. Die Karten auf den Tisch legen und die Bibel auf den Nachttisch beim Schullandheim. Aber bei diesen ersten Schritten konnte Saulus auch den Wert der christlichen Gemeinde auf eine einzigartige Weise feststellen. Gemeinsam mit anderen konnte er diesen Weg gehen und diese Gemeinschaft unter Christen auch so als ein Schutzraum entdecken, wo er geborgen sein konnte und wieder auftanken konnte. Er konnte Gemeinschaft erleben, die schönen Seiten, die eine Gemeinde bieten kann. Die Christen in Damaskus haben ihrem früheren Chefinquisitor Saulus vergeben. Die haben ihn von seiner Vergangenheit freigesetzt. Sie haben ihn herzlich in ihrer Mitte aufgenommen. Die Gemeinde ist seine neue Heimat, Schutzraum. Und ganz selbstverständlich sucht Saulus nun auch diese Gemeinschaft von Christen auf. Es ist für ihn ja Familie. Und da bringt er sich auch ganz selbstverständlich ein mit dem, was er hat. Je stärker draußen der Widerstand sich erhebt, desto wichtiger ist es, innerhalb, in der Gemeinde, auch die Gemeinschaft zu suchen und engagiert zu pflegen. Und das wird für Saulus lebensrettend, also wirklich im wörtlichen Sinn sogar. Da vergeht keine große Zeit, da wird Saulus zum ersten Mal auch mit Mordplänen konfrontiert. So schnell hat sich das Blatt gewendet. Vom Angreifer wird er zum Angegriffenen, zum Attackierten. Die Juden haben hier ganz fein diese Strategie, die Saulus entwickelt hat, auch ohne ihn fortgeführt und auch gegen Saulus fortgeführt. Die brauchten den nicht dafür, um die Christen aus ihren Löchern zu holen. Das geht auch ohne. Sie wollen um jeden Preis diesen christlichen Gruppen Herr werden, auch mit Gewalt. Und nun hat es Saulus betroffen. Auf ihn werden Killerkommandos angesetzt. Und die beziehen jetzt an den ganzen Stadttoren von Damaskus Position. Und irgendwann kriegen sie ihn. Dann ist er fällig. Aber nun haben auch die Christen in dieser kritischen und lebensbedrohlichen Situation zusammengehalten. Sie haben ihn unterstützt und sie verhelfen dem Saulus in einem großen Korb über die Stadtmauer zur Flucht, dass er rauskommt. Das ist Zusammenhalt. Da lässt man keinen allein zappeln. Ist doch sein Problem, wie der da wieder rauskommt. Hat sich doch selber in diese Lage gebracht. Hätte er mal nicht so forsch auftreten sollen, soll er gucken, wie er die Suppe wieder auslöffelt. Bitte schön, lieber Saulus. Nein, die haben angepackt, haben sich schützend um ihn gestellt, seine Sache zu ihrer Sache gemacht und ihn über die Stadt gebracht. Saulus geht dann weiter in die nächste Stadt, nach Jerusalem. Ins Zentrum gelangt er. Auch das ist ja herausfordernd. Die Leute in Jerusalem, die kennen den natürlich. Die wissen ja genau, da ist er praktisch aufgewachsen, hat studiert hier bei dem Dozenten Gamaliel. Der hat er Debatten geführt in dieser Stadt. Das war natürlich die Höhle des Löwen. Also das war für ihn die Schlangengrube. Und dort will er jetzt hin. Und jetzt sucht er hier natürlich, wie er es in Damaskus schon gut erlebt hat, er sucht hier zunächst einmal die christliche Gemeinde auf. Aber dort wird er mit Skepsis konfrontiert. Nicht wie in Damaskus, wo sich alle sofort um ihn geschart haben. Er kriegt jetzt innerhalb der Gemeinde auf einmal Probleme. Denn die haben seiner Bekehrung keinen Glauben geschenkt. Die haben immer noch gedacht, das ist irgendwie so ein fieser Trick, irgendeine Masche, um jetzt die Christen hier auf eine ganz neue und hinterhältige Art und Weise ans Messer zu liefern. Und gingen auf Abstand. zwischen allen Stühlen. Ne? Schwierige Situation. Und ich finde es schön, dass der Barnabas hier, einer dieser christlichen, der Christen hier, den ersten Schritt wagt und auf den Saulus sich zubewegt, sich ihm seiner annimmt. Wir werden diese Beziehung zwischen Barnabas und Saulus gleich noch mal ein bisschen näher betrachten. Aber es hat nicht lange gedauert. Da war auch in Jerusalem, dann in dieser zweiten Stadt, die Situation in der Gemeinde zwischen Saulus und den Christen restlos geklärt. Und er wird auch hier aufgenommen und kann sich jetzt auf einmal völlig frei und offen in dieser Gruppe von Christen bewegen. Ich finde es schön, dass die Leute nicht nachtragend waren, sondern sich auch hier überzeugen ließen, dass Saulus nun wirklich auf der richtigen Seite steht, auf ihrer Seite. Und als ob es das Normalste von der Welt wäre, wird Saulus gleich mit Predigtdiensten beauftragt. Weil sie genau wissen, schon ein junger Christ hat so viel zu sagen. Und es wäre jammerschade, wenn wir das, was er zu sagen hat, nicht für uns in unserer Gemeinde fruchtbar machen würden. Dieses Feuer, das so frisch in ihm entfacht wurde, das soll er doch auch in Form einer Predigt in die Gemeinde hineintragen. Da werden die Jungen oftmals unterschätzt. Aber ich möchte es euch anbieten, Leute, die jungen Christen, wenn ihr mal euch mit einer Predigt versuchen wollt, ich setze mich mit euch zusammen. Wir bereiten gemeinsam eine Predigt vor. Das ist echt ein Angebot. Ihr dürft es in Anspruch nehmen. Das verspreche ich euch. Und wir machen mal miteinander eine Predigt und ihr dürft die hier halten oder mal im Higher Ground oder sonst irgendwo, um mal das anzusprechen, was euer früher war und was sich jetzt gedreht hat. Also da würde ich mich echt drüber freuen, wenn wir da mal so mit 3-4 Leuten hier mal einen Gottesdienst machen könnten und alle, die im Feuer stehen, hier mal was erzählen. Also bin ich sofort dabei. Also mit allem Unfug mache ich nicht mit, aber hier, das wäre eine richtig geniale Geschichte. Natürlich ist nicht immer eine Predigt gleich die richtige Antwort darauf. Ja, manchmal ist was anderes besser, so wie die Begabungen halt liegen. Aber entscheidend ist immer, dass ich meine Erfahrung mit Jesus nicht verstecke, meinen Glauben an ihn nicht irgendwo unter der Decke halte, sondern rausgehe, auspacke. Darauf kommt es an. Und ich freue mich riesig zum Beispiel, auch eine ganz frische Angelegenheit, seit 6-8 Wochen oder sowas läuft es, wie sich jetzt hier einige junge Leute aus unserer Jugendarbeit hier am Gymnasium in Mülheim zu einem Schülerbibelkreis zusammentreffen. Mittwochs in der großen Pause, finde ich absolut fantastisch. Hut ab, wie hier ihr eine tolle Chance gefunden habt, um hier am Gymnasium in keinem christlichen Watteumfeld euren Glauben zu positionieren. Fantastisch, absolut genial. Hier an der Schule zum Glauben an Jesus zu stehen. Auch wenn die meisten an der Schule oder in eurer Klasse eine andere Überzeugung vertreten. Aber da ist man in diesem SBK in der großen Pause auch in so einem Schutzraum, wo man probieren kann, wo man sich gegenseitig ermutigen kann, was auszuprobieren und Klartext einzunehmen, Stellung zu beziehen für Jesus, wo man füreinander beten kann, um dann mit neuer Motivation nach dieser großen Pause wieder in die Klasse zurückzugehen. Absolut genial. Andere haben solche Gebetskreise in der Firma. Lehrer können Zweierschaften pflegen an einer Schule. Absolut genial. Schutzraum und gleichzeitig Herausforderung. Offen zu sein, den Glauben nicht für sich zu behalten. Aber schauen wir uns mal diesen letzten Aspekt an, der für den Saulus von großer Bedeutung war, nämlich diese Begleitung, die er auf seinem Weg erfahren hat. Dieser Barnabas, der sich ihm jetzt hier angenommen hat. Es war für Saulus symptomatisch. Erst hatte den Hananias, als er so frisch zum Glauben kam in Damaskus, war der Hananias für ihn praktisch wie so ein Hebammer, hatten wir das letzte Mal bezeichnet, der ihm praktisch hier zur Geburt geholfen hat. Und jetzt hat er den Barnabas, der ihm jetzt hilft, die ersten Schritte zu gehen, ihn mal noch festzuhalten und ihn so langsam auf den Weg zu bringen. Das war für den Saulus hier wahrscheinlich für seinen Glauben überlebensnotwendig in Jerusalem. Das war für ihn in dieser Stadt nicht einfach, weil er eben als ambitionierter Theologe bekannt war in dieser Stadt wie ein bunter Hund. Auch bekannt für diese harte Linie, die er gegen die Christen gefahren hat. Was sollen sie jetzt von ihm halten, wenn er das Lager gewechselt hat? Und nachdem er auch bei den Christen noch nicht so richtig drin war und die ihm mit manchen Argwohn begegnet sind, sogar feindselig, ja, und sitzt Saulus tatsächlich zwischen allen Stühlen. Das Alte geht nicht mehr für ihn und das Neue ist ihm noch nicht eröffnet worden. Für die Juden ist er ein Aussätziger und für die Christen ein Verdächtiger. Das ist schon hart. Aber ich finde es genial, dass er in dem Barnabas nun mal jemand findet, der ihm hilft, in der Gemeinde Fuß zu fassen. Ihn so einführt in diese Gebräuche der Gemeinde. Einführt mal alles zu verstehen, was hier in der Gemeinde praktiziert wird. So als ein Mentor. Einer, der schon weiß, wo es lang geht, es aber dem Jungen nun zeigt, wie er es für sich entdecken kann. Das sind ganz wichtige Dienste in einer Gemeinde, so Brücken zu bauen, von dem Alten hinein ins Neue. Das ist nämlich der Barnabas, der den Aposteln um Petrus herum, die für die christliche Gemeinde in Jerusalem verantwortlich sind, den Schützling vorstellt. Barnabas bringt ihn rein in die Gemeinde. Da muss Saulus überhaupt nichts sagen. Der Barnabas spricht für ihn. Barnabas hat in der Gemeinde einen guten Ruf gehabt für seine Opferbereitschaften, für seine sensible und feinfühlige Art, wie er mit Menschen umgehen kann. Und der übernimmt jetzt für ihn, dass auf einmal auch Vertrauen zu dem Saulus wächst. Und da erzählt er der Gemeindeleitung ganz offen, wie sich Saulus in Damaskus bekehrt hat. Wie sich Jesus ihm in den Weg gestellt hat und sein Leben eine ganz neue Richtung bekommen hat. Barnabas erzählt auch von den Predigten, die in Damaskus großen Eindruck hinterlassen haben, ihn in Lebensgefahr gebracht haben, wie er fliehen musste. Er beschreibt, wie Menschen zum Glauben gefunden haben, wie er auch in hitzigen Debatten nicht zurückgezogen hat. Alles Barnabas bringt ihm hier seine Reputation. Und er hilft ihm dadurch, Schritt für Schritt in diese Gemeinde hineinzufinden, seinen festen Platz zu haben, auch einen Platz zu finden, wo er in der Gemeinde mitarbeiten kann. Der Einfluss von Barnabas hört nicht auf, wenn der Saulus erstmal drin ist in der Gemeinde, sondern er hilft ihm auch zur Mitarbeit, zum eigenen Beitrag, was ja zu einem Gemeindeleben grundlegend dazugehört. An dem Wert von solch einer einfühlsamen Unterstützung für einen Christ hat sich bis heute überhaupt nichts geändert. Es sind Zweierschaften vielleicht. Also solche Mentoren-Mentee-Beziehungen, die helfen, hier Fuß zu fassen. Es können auch Kleingruppen sein. Und in einer Kleingruppe, da kann man viel eher auch mal Dinge, mal Gedankengänge unreflektiert zum Besten geben. Und die können auch falsch sein. Aber in einer Kleingruppe kann man das gemeinsam wieder entwickeln, gemeinsam auf den richtigen Weg bringen. Ich habe die feste Überzeugung, dass jeder auch so eine Kleingruppe braucht, um Schritte zu gehen. Ich finde es sehr konsequent und absolut genial, wie die Jugendarbeit dieses Anliegen hier bei uns in der Gemeinde aufgegriffen hat. Kleingruppen bildet, um zu helfen, Schritte zu gehen. Ganz konsequent, da taucht keiner mehr ab in der großen Menge von jungen Leuten. Sondern in der Kleingruppe wird ihnen jetzt geholfen, so an der Hand genommen zu werden, nach vorne zu gehen, sich weiterzuentwickeln. Vorbildlich, absolut fantastisch. Wenn Sie selber jemanden suchen jetzt, der Sie auf Ihrem Weg im Glauben begleitet und Ihnen hilft, die Schritte zu gehen, da können Sie mich gern ansprechen. Wir finden da ganz tolle Lösungen, wie so eine Mentorenbeziehung auch zustande kommen kann. Aber so wenig wie Saulus damals alles allein bewältigen musste, so wenig sollen Sie selber allein auf sich gestellt bleiben. Sie sollen Anschluss bekommen, dass sie festgehalten werden, bis sie den Platz finden, um mitzuarbeiten, bis sie dann auch den Platz finden, um wieder andere festzuhalten, um die zu unterstützen, dass die anderen wieder in die Gemeinde hineinwachsen können, dass sie für andere wieder Brücken bauen können. Und so wünsche ich es Ihnen, ich wünsche es uns allen als ganze Gemeinde, dass wir in diesen Schritten, die Saulus hier gegangen ist, Möglichkeiten finden, Beispiel und Vorbild finden, um selber auch für uns Schritte zu gehen. Erste Schritte. Manchmal wackelig und holprig und dankbar für die dicken Babywindeln, aber Schritte, die nach vorne führen. Aus der Stagnation heraus. Aus dem Stillstand, aus dem liegen geblieben sein. Aus dem um sich selber drehen. Raus in die Konfrontation, in den Widerstand. Gemeinsam, miteinander als Gemeinde. Und dann gemeinsam auch miteinander das zu erleben, was diese Gemeinde damals erleben konnte, wie es beschrieben wurde in der Apostelgeschichte. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott. Und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und Sie merken die Reihenfolge. Sie wurde gestärkt durch die Hingabe zu Gott. Das wäre doch eine ganz konkrete Antwort auf diesen Gottesdienst. Jesus, mein Leben gehört dir. Komplett. Ganz. Lass uns beten. Jesus, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass der Saulus hier so in die Offensive ging mit seinem jungen Glauben. Weil es uns deutlich macht, dass du bereits junge Christen gebrauchst, um für dich Werkzeug zu sein. Und ich danke dir für das Viele und das Gute, was junge Christen bereits zu sagen haben und was sie bewirken können, weil sie ganz frisch dieses Feuer haben und diesen Kontrast haben, den du in ihr Leben hineingebracht hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir auch jungen Christen alle Möglichkeiten geben, hier in der Gemeinde hineinzufinden und ihren Platz zu finden, wo sie sich einbringen können. Mach du uns sensibel füreinander, wie wir uns gegenseitig weiterhelfen können, festhalten können, um konkrete Schritte zu gehen. Liebe Herren, du siehst selber am besten, wo Einzelne in unserer Mitte in ihrer Beziehung zu dir festgefahren sind. Irgendwo so wie im Schlamm feststecken und die Räder durchdrehen, sie nicht mehr vorankommen. Oder wie sie den Mut verloren haben und liegen geblieben sind. Oder wie andere noch nicht aus den Startblöcken gekommen sind, immer noch so auf den entscheidenden Schritt warten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns gemeinsam hilfst, Schritte zu gehen, aus diesem Stillstand herauszukommen, uns auf den Weg zu machen, in die Konfrontation hinein, aber auch in die ganz enge Nähe zu dir, dass wir gemeinsam mit dir vorwärts kommen, uns entwickeln können und auch als Gemeinde ganz konkrete und konsequente Schritte gehen können, dir entgegen. Zu deiner Ehre und miteinander. Amen.